Was ist eigentlich mit Doderich?
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Zu Rings of Power.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wie ihr dem Folgentitel zweifelsohne entnehmen könnt, geht es um die Amazon-Serie. Die ist angelaufen und wir haben uns natürlich brühwarm im wahrsten Sinne des Wortes zusammengefunden.
Serien sollte man lieber veröffentlichen, wenn es kalt draußen ist. Das sollten wir mal Amazon beibringen.
Manche Dinge ändern sich nie an Moderation ununterbrochen. Keine Chance. Also, wie ihr gehört habt, Amazon-Serie ist angelaufen. Wir hatten ja schon gesagt, wir werden uns darum kümmern, die ein wenig beleuchten. Und wir haben uns zwei, drei schöne Dinge dafür ausgedacht. Mal der kurze Abriss. Heute machen wir die ersten zwei Folgen. Aus zeitlichen Gründen kriegen wir die dritte nicht hin. Die folgt aber in einigen Tagen. Und danach gibt es wöchentlich immer zur jeweiligen Folge der Serie, die insgesamt 8 Folgen haben wird, in der zweiten Staffel auch von uns eine Folge. Die ersten drei sind quasi nur wir, in Anführungszeichen. Aber
was könntet ihr denn mehr wollen? Also jetzt nur vier.
Aber ab Folge 4 haben wir einen sehr großen Haufen Gäste eingeladen zu unterschiedlichen Terminen. Und es wird ganz wunderbar. Es gibt viele Leute, viele Meinungen, viele Sichtweisen, noch mehr Beleuchtung.
Ganz viele von den Gästen sind nicht nur eingeladen, die kommen auch, haben sie zumindest gesagt.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns begleitet, während wir die zweite Staffel die Ringe der Macht hier erörtern.
Kurzer Hint, du hast die ganze Zeit Beleuchtung gesagt. Machen wir jetzt die Serie endlich etwas heller, oder?
Ja, guter Punkt, da kommen wir gleich zu.
Also meine persönlichen Lichtschächte sind ja schon eingestürzt.
Spoilerwarnung, da wir offensichtlich über die Folgen reden, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnte Material in den Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, könnte hier in dieser Folge auftauchen.
Also erst die Folge, hört euch dann unsere an, macht ja mehr Sinn, oder?
Ja, genau, guckt erst und hört dann.
Es geht auch eher um unsere Meinung als
Und wie dem auch sei, ihr kennt uns, wir haben auch was zum Vergenusswurzeln dabei und ja, also wir haben hier ein Pfeifenkraut, das hat Steffen mitgebracht und Steffen, dann erzähl uns mal doch was dazu.
Es begab sich zu einer Zeit, dass ich vor einem Festival mir dachte, ich brauche neuen Tabak und ging einfach in unseren Tabakwagenladen unseres Vertrauens und sagte, ich möchte irgendwas, was zum Sommer passt. Daraufhin wurde mir irgendeine Dose unter die Nase gehalten und ich war verliebt.
Ja, kann ich nachvollziehen.
So, ja. Und diese Dose, als ich sie dann auch wirklich richtig bekommen habe, habe ich rausgefunden, heißt die Stormy South von Cobb und ist ein Small Batch. Ich finde persönlich, wenn man den alleine schon so riecht, da riecht man eine starke Pflaume raus, dann so ein Mango soll auch mit drin sein, das wurde mir sogar extra gesagt. Ich finde, er riecht auch sehr stark danach.
Und, ja, eher im Geruch noch, ne? Also die Mango finde ich im Geschmack. Also Pflaume, ja, viel, aber dieses, ja, bisschen Zitrus, so im Sinne von Limette oder so, finde ich, ist auch da drin.
Ja, genau, ja, das wird wahrscheinlich die Mango sein, ist ja auch so in die Richtung gehend, meistens, in den meisten Geschmäckern. Was sagst du denn dazu?
Obwohl ich mich etwas schwer tue, den hier ordentlich zum Brennen zu kriegen, aber ich habe jetzt auch noch nicht so lange geschmökert und zwischendrin lange Pause gemacht. Ich finde den sehr fruchtig. Die Mango schmecke ich raus. Die Pflaume gar nicht so sehr, muss ich sagen. Und ich meine, wir hatten schon mal einen Pflaumentabak, den fand ich etwas schwerer. Und den finde ich jetzt echt nicht schwer. Insofern sommerlich. Passt durchaus, finde ich. Und wie gesagt, also die Mango kriege ich da gut raus. Das ist echt lecker. Ja.
Also ich möchte euch daran erinnern, wir rauchen den jetzt hier gerade bei 30 Grad im Schatten.
Ja, also eben, deswegen, ich finde so für den Sommer wirklich ein guter Tabak. Die, glaube ich, eher weniger was für so Silvester kurz vor Mitternacht.
Nee, da brauchst du ein Early Morning, das ist schon klar.
Das ist am nächsten Morgen. Damit man auch auf jeden Fall wieder wach ist. Ja.
Und ja, du hattest gesagt, wir müssen mit dem Getränk ein bisschen warten, bis wir quasi aufnehmen.
Ja, ich habe immer noch Angst, überraschen. Dass ich jetzt gleich aus dem Haus geworfen werde.
Ja, also ihr hört uns offensichtlich stammeln und Steffen sitzt hier hochroter Kopf, nicht wegen der Hitze, sondern weil er sich ehrlich darüber freut, was der uns hier gerade reintütet.
Also,
erklär dich.
Ich sag mal so, ich habe ja jetzt.
Steffen ist unser Alkoholtechniker.
Doch,
wir haben extra.
Doch,
weil gewissen Leuten ist ein Faux Pass passiert. ich glaube, irgendjemand, ich sage nicht wer, aber ich weiß nicht.
Ist heute nicht hier.
ich weiß nicht. Hat Steffen mal als unser Praktikanten oder so bezeichnet. Woraufhin der ziemlich böse war und gedroht hat, uns beim nächsten Mal als Bier etwas zu bringen, was halt nicht besonders schmackhaft ist. Das werde ich ja wörtlich nicht aussprechen. Also wir haben uns entschuldigt und versucht, Steffen zu besänftigen und haben ihm dann den Titel Alkoholtechniker verpasst, weil normalerweise er hat ja durchaus Ahnung von dem, was er rankart. Aber Tim und ich sind verwundert und warten auf die Erklärung.
So, was halte ich hier in der Hand?
Eine Flasche. Wir machen erst den Nils und beschreiben das Etikett. Sie ist, anders als andere Flaschen dieser Marke, nicht grün, sondern transparent. Und es steht.
Die Marke ist auch vor allem bekannt nicht nur für das Pilsner, sondern für diverse andere Farben und Mischungen.
Die Marke ist dafür bekannt, dass einmal auf Konzerten, Festivals oder anderen Veranstaltungen für sehr viel Geld sehr schlechtes Bier angedreht wird.
Okay. Nun zu meinem Gedankengang. Ich stand heute vor dem Kühlregal und dachte, hast vergessen. Für die nächsten Folgen hast du schon Bier bestellt. Das kommt jetzt alles, hoffentlich auch noch pünktlich. Aber für heute brauche ich ja noch was. Und dann stehe ich vor diesem Kühlregal und sehe ein wundervolles, schönes Beck's Gold. Jetzt wissen wir alle, bei uns im Kreis ist Beck's ja wirklich das Bier, das wir alle nicht mögen. Oder nicht mal anstandsweise leiden können. Wir trinken es, wenn es notwendig ist. Das machen wir alle. Aber
scheinbar wird es auch gekauft, wenn es.
Genau, auch wenn es sein muss, wir kaufen es sogar. Aber jetzt haben wir ja ein Beck's Gold. Und man sagt ja auch vieles über diese Serie. So von wegen, ne, guten Stoff gekauft, ne, aber leider sehr schlecht umgesetzt. Aber dafür ist da verdammt viel Geld reingeflossen.
Und deswegen dachte ich. Du hast dafür sehr viel Geld bezahlt.
Nein, deswegen dachte ich, wir probieren jetzt heute mal das Beck's Gold, weil das ist ein schlecht umgesetztes Getränk normalerweise. So würde ich es bezeichnen, als Bier ist schon fies. Und man hat es extra noch mit Gold betitelt.
Stand das Bier bei dir 10 Stunden vor der Tür, als es geregnet hat und als du dann runtergegangen bist, hast du gefragt, was mit den Ringen ist?
Du hast uns das auch nur mitgenommen, weil es nicht auch noch ein Beck's Premium gibt, ne?
Das gibt's.
Das ist alles Premium.
Ja, das gibt's dann zur dritten Staffel.
Prost, es freut mich, Prost,
euch
so glücklich zu machen.
Auf uns. Mögen wir bessere Zeiten erleben als manche in der Serie aktuell. Was gibt es viel zu sagen? Es ist kalt. Ja.
Ja, und schmeckt da nichts, ne?
Ich habe schon Schlimmeres getrunken. Ja. Es ist jetzt, es reißt es halt nicht
raus. Es ist nicht so schlimm wie das Original, weil es noch weniger schmeckt. Und mehr werde ich aus rechtlichen Gründen jetzt nicht sagen, sonst werden wir hier noch verklagt.
Nicht sehr siffig. Ja. Ja. Es ist kalt.
Es ist kalt. Das reicht mir.
Ja. Und damit würde ich sagen,
manchmal muss man sich mit wenig begnügen, auch bei der Serie.
Ohne großartig viel Federlesen, weil ich glaube, dass wir für diesen Teil hier eh schon viel zu lange gebraucht haben, geht's gleich weiter.
Die heutige Episode zur Folge
Elbenkönige hoch im Licht und wo die Sterne fremd sind.
Dir gefällt, was du hörst? Unsere weiteren Folgen findest du auf unserer Website hördieringe.de oder alternativ auch bei jedem Podcatcher deines Vertrauens, beispielsweise auch bei Spotify. Außerdem findest du uns auf YouTube. Wenn du uns unterstützen willst, freuen wir uns immer über einen Follow oder Like auf allen möglichen Kanälen, Spotify, Instagram, YouTube und viel mehr. Am meisten unterstützt du uns natürlich, wenn du ein Steady-Abonnement abschließt. Das findest du auf unserer Website hördieringe.de. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Hör die Ringe der Macht.
Also nur um das mal klarzustellen hier. Ich kann den Einspann hier nicht hören und bin hier auf Gestik angewiesen.
Ja, und das können wir ja jetzt rausschneiden.
Also entweder hat man sich hier jetzt maximal missverständlich mehrfach in meine Richtung geäußert oder man wollte mich hier zum Narren halten. Apropos zum Narren halten. Wir machen das mit euch natürlich nicht und deswegen so ein bisschen zum Ablauf. Wir gehen jetzt die Handlungsstränge, so wie auch beim letzten Mal, also in Staffel 1, durch. In dem Fall direkt beide Folgen. Also wir machen das jetzt nicht für jede Folge einzeln, sondern jeweils die Handlungsstränge. Und danach gucken wir mal so, was hat uns denn gefallen, was hat uns nicht so gefallen und was fällt uns noch so weiteres an Anmerkungen dafür ein. Und ich denke, wir starten so, wie die erste Folge gestartet ist. Und das ist am Anfang des zweiten Zeitalters, also von der Position, wo wir uns in der ersten Staffel der Serie befunden haben, am Ende des zweiten Zeitalters, gehen wir ein paar tausend Jahre nach vorne.
Wie viele tausend Jahre weiß kein Mensch?
Wir können würfeln.
Und ja, wir gehen mal so ein bisschen davon aus, dass ihr die Folgen jetzt auch wirklich gesehen haben werdet. Es ist ja interessant, in der ersten Staffel sagte Ada ja, er hätte Sauron getötet. Und das ist ja genau das, was wir sehen. Ja, wie.
Also.
Wie würdet ihr sagen?
Erstmal.
War das für euch?
Ja, ich würde generell sagen, zum Anfang. Ich werde jetzt gleich. Das wird jetzt hier kein absoluter Rant. Aber eine Sache wollte ich vorwegschieben. Als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich, ich werde hier retraumatisiert. Es kommt erst die Geschichte mit dem Floß irgendwie nochmal auf, von lang und breit. Dann werden die Elben am Anfang direkt wieder als absolute Vollpfosten dargestellt. Irgendwann haben sie dann noch einen Varg eingebaut. Ich dachte am Anfang erst, das wird hier ganz schlimm. Es ist nicht so gekommen, kann ich schon mal sagen. Es wurde auch wieder besser. Aber den Anfang fand ich eigentlich sehr schwierig zu gucken. Diese Ork-Revolutionsszene, die da am Anfang gekommen ist, die fand ich eigentlich gar nicht übel, damit geht's ja los.
Ne? Bin ich bei dir?
Die ist ein bisschen, ja, hab das eben schon mal gesagt, wenn man sich an eher ein mittelmäßiges Drehbuch und Dialogschreiben gewöhnt hat, dann ist es ganz gut guckbar. Ist auch da alles, finde ich persönlich, ein bisschen billig geschrieben, so wie es am Anfang ist. Aber vielleicht ist das jetzt einfach so, dass jede Staffel mit sowas losgeht. Und wenn man das so hinnimmt, dann ist die ist das aber irgendwie nachvollziehbar und gibt zumindest Ada und Sauron und den Orks noch ein bisschen bessere Hintergrundgeschichte. Und es ist ja eigentlich ihnen auch positiv anzulasten, dass sie zum Beispiel, das wird sich durch die zwei Folgen, die wir geguckt haben, halt auch durchziehen, das, was sie wirklich versuchen und was ihnen auch wirklich eigentlich ganz okay gelingt, mit einer Ausnahme, über die wir gleich nochmal sprechen, ist Sauron quasi so als Manipulator eher darzustellen, um der Fakten, die tatsächlich wahr sind, in neuem Licht erscheinen lässt. Das klingt meistens ja ganz gut und das ist auch in der Anfangsszene ganz gut. Die Orks erstechen Sauron-Nummer, habe ich kurz gedacht, soll das irgendwie eine Anspielung auf Julius Caesar quasi sein, mit dem Mord durch Brutus. Das hatte irgendwie so ein bisschen was davon. Ne? Sagen wir es mal so. Insofern, die Eröffnungsszene, finde ich, die macht so Sinn, dass sie das gemacht haben. Das funktioniert auch ganz in Ordnung. Meine Stimmung wurde dadurch aber am Anfang nicht besser, aus den Gründen, die ich eben erläutert habe.
Also, Steffen, wie ist mit dir?
Also ich muss sagen, das Positivste schon mal ist, der allererste Dialog in der Serie ist nicht so schlecht wie in der ersten Staffel mit Bäumen und Steinen, weil Schiffen also dass Sauron so seine Beweggründe oder seine Pläne darlegt und dass er ja ganz klar auch sagt, dass er eher der Manipulator ist, genau wie Tim gerade schon sagte, finde ich eigentlich einen ganz guten Einstieg. Gut, dann hört es aber leider auch sehr schnell auf. Also die Art und Weise, gut, wie er dann auch ermordet wird und ja, das mit Julius Caesar-Anspielung fand ich eigentlich ganz passend, tatsächlich, ja, dachte ich auch, das, also wenn man jetzt ausblendet, dass der Typ eigentlich schon einer der mächtigeren ist und seit auch jetzt schon einem Zeitalter die Orks da mit rumtreiben ist.
Ja, die ganze Geschichte ist ja gar nicht aus dem Buch, ne? Die ist ja dazu geschrieben. Ich finde, das funktioniert aber, um Adar quasi nochmal so ein bisschen als Widersacher auf der bösen Seite darzustellen. Ja. Das geht schon.
Also um einfach mehr Komplexität da reinzukriegen in die Story, finde ich das eigentlich ganz okay. Nur was dann passiert.
Ja, danach, das kommt gleich.
Ja, also ich muss sagen, ich finde die Anfangsszene jetzt nicht die komplette Sequenz. Ich finde sie gar nicht schlecht gemacht. Ob das jetzt eine Anspielung auf Cäsar ist oder so, weiß ich nicht. Das kann genauso gut irgendwie einfach ein Mob sein, der nicht einverstanden ist mit dem, was da kommt. Und der Erste führt den ersten Streich und der Rest stürzt sich dann drauf. So ein bisschen was davon hatte es. Was ich eigentlich sehr cool fand, ist, wie sie quasi dann Saurons vermeintlichen Tod umgesetzt haben. Das erinnert dann doch sehr ans Ende vom Auge auf Barad-dûr. Das quasi so einmal wegverpufft, das finde ich eigentlich eine gelungene Anspielung. Ist in dem Fall dann, ich sag mal, im Vergleich zum Film auch eine gewisse Konsistenz drin. Und wo ich es auch relativ konsistent finde, ist in diesem, es ist ja in der Szene, wird ja klar, okay, eine Morgoth ist jetzt vorbei. Sauron möchte die Macht übernehmen, aber Morgoth hat ja klar mit Sauron seinem ersten Statthalter, aber halt auch mit den ersten Uruks, den ersten Orks, also Adar und wen es da potenziell noch gibt. Dazu wird auch später in der Folge was erwähnt. Oder in der danach. Also das ist ja schon wichtig gewesen. So haben sie es jetzt für Morgoth geschrieben. Ist okay für mich. Gerade wenn man halt diesen Plot drin hat, so Adar ist der Vater der Orks und sieht sich auch wirklich so ein bisschen und Sauron möchte die eigentlich nur instrumentalisieren und Morgoth hat sie instrumentalisiert.
Ja, also ich glaube, man sieht auch da, die ganze Staffel wird sehr Sauron-lastig. Das ist im Prinzip eine Sache, die ich ziemlich begrüße, weil das ist schon ein wichtiger Charakter. Und, ne,
der wird es wohl auch zum Ringeschmieden irgendwie brauchen.
Genau, und da macht es natürlich, das ist jetzt auch wieder 0815, aber es macht natürlich Sinn, mit einem Rückblick in die Vergangenheit zu starten, um Motivation zu erläutern. Ja, das ist jetzt auch kein innovatives Konzept, muss man auch sagen.
Ich tue mich ein bisschen schwer, also klar, wir können zu allem, was da 0815 ist, sagen, es ist 0815, aber in dem Fall finde ich es okay, es hilft von den Informationen weiter und sie bleiben, wie gesagt, zum Vergleich in der ersten Staffel, bleiben sie bei der Linie. Also es ist jetzt nichts, was nochmal irgendwie wild umgeschrieben wird und dementsprechend konnte ich jetzt zum Beispiel der Geschichte einfach ein bisschen besser folgen. Das ist für mich stimmiger gewesen.
Ja, da waren auch die, ich fand, das muss man wirklich sagen, in den beiden Folgen, die wir jetzt gesehen haben, die Handlungen der Charaktere, von einigen Ausnahmen abgesehen, aber im Allgemeinen besser nachzuvollziehen als in der ersten Staffel.
Ja, wie es dann, also Sauron blutet dann ja, wird dieses komische schwarze Ding, was sich von allem ernährt und alles verzehrt, so ein bisschen wie der Blob. Klar, sie mussten irgendwie darstellen, wie
glaubt ihr, die Gollum-Höhlen-Anspielung war beabsichtigt?
Ja. Und auch dieses schattenartige Dasein vielleicht in Anlehnung, ein Schatten, ob das dann irgendwie durch Saurons Magie oder Sauron selber so dargestellt ist. Ob du da jetzt so einen komischen schwarzen Blob machen musst, weiß ich nicht, es ist halt ein Mittel, das sie gewählt haben, das irgendwo funktioniert. Gut, dann wird die eine arme Kutscherin da vergenusswurzelt von ihm.
Ja,
und
ich glaube, das ist
aber ganz ehrlich, also ganz ehrlich, ich hatte während des Todes von Sauron, wir wissen, er stirbt ja nicht, ne, hatte ich wirklich gedacht, ja, okay, die schleifen jetzt so die Leiche raus, die legen die draußen vor der Tür und dann passiert einfach genau dasselbe wie in den Filmen, wie man Gandalf quasi zurückkommen sieht. Oh, da bin ich ja wieder.
Ja, so, ich glaube, das hätte ich auch gut gefunden. Wo sie noch auch wirklich ein bisschen aufpassen müssen im weiteren Verlauf der Serie, weil sie ja jetzt ganz am Anfang auch gesagt haben, irgendwie sowas von wegen, immer wenn das Böse stirbt, sucht es sich eine neue Gestalt und das ja ganz klar auf Sauron bezogen haben, dass quasi dieses Gestaltwandeln, so wie sie das jetzt dargestellt haben, immer da ist, wenn er quasi seine eine Form verliert, kommt er in der neuen wieder und eigentlich das kommt ja, ist ja dann jetzt auch so gekommen, dass das eben nicht an seinen Tod gebunden ist, dass er eine neue Gestalt hat, sondern dass er die Gestalt relativ frei wechseln kann. Sehen wir dann ja in der zweiten Folge auch. Da müssen sie nur, glaube ich, aufpassen, dass sie sich da nicht irgendwie in Widersprüche verrennen.
Ja. Dann im weiteren Verlauf die Sache, okay, er flüchtet mit den Leuten, die da vor den Orks fliehen, weil Adar ist mit den Orks halt losgezogen. Irgendwann später, es wird auch nicht so ganz klar, zu welchem Zeitpunkt ist das denn jetzt eigentlich passiert, weil er wird Anfang des zweiten Zeitalters wird er ja gemeuchelt.
Da steht es.
Und relativ kurz, nachdem er dann wieder eine menschliche Gestalt annehmen konnte, landet er auf dem Schiff, das von einem Seeungeheuer zerstört wird. Und im Endeffekt, gut, dass das nochmal kommt. Okay, sie haben es halt in die erste Szene gebaut und dann halt nochmal so ein kleiner Rückblick darauf und so hat er halt Galadriel getroffen.
Ja, aber das ist auch schon wieder so mit der Zeitlinie, finde ich, irgendwie ist das komisch, weil wie lange ist das her? Es kann eigentlich nicht lange her sein, weil die gleichen Leute sind ja auf dem Schiff wie
das suggeriert, die er da dass trifft. Er halt irgendwie 3000 Jahre oder was
wo
weiß ich
immer
nicht.
Die hinwollen, ein ganz anderes Thema, aber
ja. Ja gut, aber das wird ja, das sagen sie jetzt, die versuchen einfach übers Meer zu fahren, weil sie gehört haben, da ist ein Land, wo sie hingehen. Ja, die wollen in den Endeffekt nach Valinor, ja. Dass sie da nicht hin dürfen. Das ist
aber das heißt ja im Endeffekt, dass sie auch nicht von Adars Orks angegriffen worden sein können, sondern von anderen.
Weit weggekommen sein von, wer weiß, ne? Weil im Endeffekt,
ja, Adar ist ja zu dem Zeitpunkt in den Südlanden.
Am Anfang spielt es ja in Fordwaith, also ganz im Norden, und da gibt es nicht irgendwie das Meer, wo du dann als Elben Richtung gelobtes Land segelst. Das heißt, es muss schon irgendwie mehr in den Westen in den westlichen Teil Mittelerde.
Es zeigt einfach genau das, was wir auch schon in der ersten Staffel sehr oft bemängelt haben. Dieses Time-Pacing haben die halt einfach gar nicht drauf. Also uns das auch zu fühlen zu lassen. Aber es war auch, wenn man es jetzt genau mit den Büchern und den Filmen von Herr der Ringe vergleicht, ist es ja auch genauso. Ja, da fühlt sich alles an, als wäre die am nächsten Tag losgelaufen und so weiter.
Ja, aber das ist so der einzige, das einzige Problem im Herr der Ringe, dass halt nicht klar wird, so zwischen Bilbo haut ab und Frodo geht los in 17 Jahre.
Weil es auch nicht so relevant ist. Aber jetzt in dem Fall ist es halt sehr relevant, weil man uns erzählt, das ist vor 1000 Jahren passiert. Ja. Wir wissen aber effektiv auch nicht, wie lange hat dieser Tropfen Blut da unten rum existiert, bis er dann ein Blob wurde und wie viele Ratten und Tausendfüßler wurden.
Wir wissen auch nicht, wie lange ist die Zeit zwischen, der hat quasi da diese neue Gestalt angenommen, indem er da diese Karrenfrau da irgendwie übernommen hat.
Genau.
Und der trifft dann diese Leute, die zum Schiff wollen. Das können ja auch tausende Jahre sein.
Genau. Vielleicht läuft er auch erstmal nur umher und weiß noch gar nicht, wo er wieder hin will. Beziehungsweise wir wissen, dass es 1000 Jahre dazwischen sein müssen, weil er ja, also das ist schon richtig, er trifft ja mit diesen Leuten, die er auf dem Schiff auch getroffen hat, Galadriel wieder. Und da fängt ja das ganze, die ganze Misere aus dem ersten Staffel wieder an.
Und um, ich sag mal, bei der Heilbrand-Sauron-Adar-Geschichte zu bleiben, die zieht sich über die zwei Staffeln, über die zwei Folgen quasi durch. Als nächstes gehen wir wieder in die serienmäßige Jetztzeit. Nach der, nennen wir es Niederlage, Vulkanausbruch, den ja die Dorfbewohner da in den Südlanden erlitten haben, sind einige gefangen genommen. Heilbrand ist nach Mordor zurückgekehrt, nachdem er aus Eregion geflohen ist. Und wir sehen als nächstes, wie halt Heilbrand dann in, erstmal sehen wir, wie halt Adar mit Valdreks Hilfe, ihr kennt ihn noch, den überaus sympathischen menschlichen Verräter, da quasi jetzt Mordor aufbaut und regiert und jeder Mensch, der sich halt nicht unterwirft, wird halt getötet. Die anderen werden gebrandmarkt und da ist halt auch Sauron, also beziehungsweise in Gestalt von Heilbrand. Und
ja, er taucht ja auch als Heilbrand auf.
Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht gemacht.
Da muss ich das erste Mal sagen, finde ich es eigentlich ziemlich gut gemacht, weil die da quasi diese Manipulationsfähigkeit von Sauron ganz gut darstellen. Weil es wird ja jetzt so kommen, sage ich jetzt mal voraus.
Und zwar auch wirklich gut und nicht so billig wie woanders.
Genau, eigentlich hätte man erwartet, er geht dahin und er räumt irgendwie Adar aus dem Weg oder so und übernimmt dann einfach die Orks. Das wäre so das Niveau gewesen, auf dem wir uns bisher befunden haben oft. Aber er nutzt er jetzt Adar geschickt, indem er sagt, Sauron ist da hinten, der wird sich mit den Elben verbunden, also musst du die Elben angreifen. Das ist ja sein Point. Mhm. Und das wird wahrscheinlich ja auch so kommen, dass gerade deswegen dann die Orks gegen Ende des Staffel, ich spoiler jetzt, Vorsicht, es gibt weiter, falls ihr es nicht hören wollt, aber dann halt Eregion angreifen.
Das
werden sie tun, weil sie Sauron da vermuten.
Ja, und das lässt sich ja auch aus dem Trailer schließen.
Genau.
Ist jetzt in den zwei Folgen noch nicht vorgekommen, aber ist irgendwie in sich logisch.
Ja, klar.
Steffen, wie siehst du das? Willst du dich da Tims Beschreibung quasi anschließen?
Also ich finde tatsächlich diesen ganzen Part mit Heilbrands Gefangenschaft, also Sauron, wie er sich darstellt, ich bin der König, lass mein Volk gehen. Und
die ja also Morgoth die Treue gehalten hatten ursprünglich.
Ja, genau. Ja gut, die waren ja schon mittlerweile abgekehrt. Aber lass mein Volk gehen und. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, weil es wirklich zeigt, wohin wir jetzt in dieser Staffel gehen werden. Wir werden Sauron folgen und Sauron ist Manipulator. Jetzt ist er endlich das, was er eigentlich die ganze Zeit sein sollte, was in der ersten Staffel halt viel untergegangen ist, dadurch, dass niemand wusste, wer Sauron ist.
Ja, also ich glaube auch mit diesem Intro jetzt zeigt sich eigentlich, Sauron war in der ersten Staffel eigentlich ein Getriebener. Der hat das nicht, also der hat das vielleicht geplant, dass der da irgendwie das mit der elbischen Wunde und muss dann da, ne? Aber vorher, dass er da in den Südlanden landet, dass er nach Numenor kommt, alles reiner Zufall. Also Ja.
Wobei, wahrscheinlich lernen wir am Anfang der dritten Staffel, wie er das alles geplant hat.
Ada sagt ja, er hat die Südländer dann freigelassen.
Mhm.
Was glaubt ihr, wie meint er das? Hat er die einfach alle umgebracht oder hat er die wirklich freigelassen?
So wie Thranduil im Hobbit, ich befreie ihn, ich habe ihn seine jämmerlichen Schultern von seinem Kopf befreit.
Ja, sowas
also ich weiß
auch
nicht,
aber
ob
das
die hat gehen lassen.
Dann, glaub ich,
wo sollen die hin?
Oder es war eine Lüge, ne? Oder einfach gar nicht. Aber das wäre ihm wahrscheinlich aufgefallen als Sau.
Ich denke auch.
Ja.
Aber es wäre ihm ja egal.
Aber es ist ihm auch egal.
Es ist schon relativ geil gemacht. Wie er genau weiß, Zweifel schürt er. Und ja auch durchaus die Worte wiedergibt, die er quasi schon mal benutzt hat, von wegen, dass es nicht um die militärische Stärke geht, sondern quasi um die Kontrolle des Geistes und über höhere Mächte. Ich habe gesagt.
Ada auch extra nochmal fragt, ob er sich an die Worte erinnert.
Ja, ja.
Wo er eigentlich sich verrät und dann so rausfindet, du bist so doof.
Ja, und dann ist für Ada klar, okay, der Typ, ne, ich erkenne den nicht als Sauron, der Typ hat auf jeden Fall irgendwie Sauron gesehen. Ja. Jetzt ist noch irgendwas mit den Elben und da wird irgendwas gegen mich aufgebaut. Und nach einiger Zeit, wie beschrieben, ne, und wie gesehen, sagt er ja, hab die Leute freigelassen und ja, geh du für mich zu den Elben, nachdem er ihn auf sich schwören lässt. Und das ist auch eine Sache, die ich gut finde.
Das könnte natürlich auch sein,
weil
dass die Südländer dann zum Beispiel zu den Haradrim werden. Ne?
Sauron schwört ja auf den Herrscher von Mordor.
Ja.
Und mit Sicherheit, da er ja der Herrscher von Mittelerde in seinem Verständnis
Schatzes,
ist,
ne?
meint wie er Gollum mit Sicherheit schon. Sich.
Mhm.
Auch das würde ich sagen, ist gut umgesetzt. Gut, ne, dann wird.
Ja, da hätte ich vielleicht Ada sogar noch ein bisschen mehr zugetraut, weil es hätte ja auch einfach sein können. Also, ich sag mal, wenn du da den König der Südlande gefangen genommenst und der legt sich dann auf den Boden und sagt, ich schwöre hier auf den Herrscher dieses Landes, da wird es dann wieder so ein bisschen, ja, das hätte man zu Ende denken können. Aber machen wir da mal.
Ja, gut, aber in der Szene, wo wir es vorher sehen mit dem einen, der da schwört, der sagt ja gar nichts. Der kniet einfach nur nieder und legt den Kopf auf den Boden.
Ja,
also.
Ja, das stimmt schon. Ne? Ich glaube, Ada ist in dem Moment nur wichtig, dass gekniet wird. So, das reicht dir.
Scheint ein katholischer Priester.
Ja, im Großen und Ganzen trennen sich ja dann die Wege von Sauron und Ada. Und so damit ist der Mordor-Plot auch erstmal beendet. Dann geht es quasi weiter mit Sauron Halbrand. Der reitet schnurstracks nach Eregion. Und wird dann da reingelassen, aber nicht so wirklich. Der muss quasi am Tor warten, also schon in Eregion und nicht vorm Tor, sondern kurz dahinter. Und Celebrimbor hatte ja Galadriel versprochen, so, ja, ich lasse mich nicht mit dem ein und dementsprechend lässt er ihn da halt stehen.
Ja,
und
das
da muss ich sagen, fand ich dann, hat es so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen flach gemacht. Auf der anderen Seite sind das vielleicht doch einfach dann zeitliche Gründe, weil letzten Endes geht es ja so weiter, so das Wetter ist schlecht, der ist verletzt und Celebrimbor kommt dann irgendwann nachts, wo es regnet, doch zu ihm und will ihn eigentlich rauswerfen und dann wechseln die zwei, drei Worte und dann ist Celebrimbor, ach nee, komm doch mit, erzähl mir mehr. Und das ist im Endeffekt genau, also auch da eigentlich konsequent weitergemacht, wo sie in der ersten Staffel aufgehört haben. So Celebrimbor wird halt, wenn du, ach, man kann die Metalle zusammenschmelzen und regieren und so.
Aber,
das ist ja voll faszinierend und wir haben voll das Große gemacht und er manipuliert ihn halt sehr offensichtlich.
Ja, Celebrimbor wird sehr, sehr dumm dort dargestellt. Das muss man leider einfach sagen.
Also,
einfältig.
Oder sehr einfältig. Man muss halt sagen, das hat halt gleichzeitig diese Parallele zu dem, was gerade in Eregion passiert.
In Lindon
passiert, wo ja genau darüber gesprochen wird, wenn ein Manipulator schon mal dich manipuliert hat, dann weiß er, wie du tickst und kriegt das auch wieder hin. Und genau das wird uns ja eigentlich nur gezeigt, ja, er ist so mächtig, er kann das.
Ja, wobei,
und er schmeichelt dem ja vom Allerfeinsten.
Ja, ja.
Er weiß nicht, ob die Ringe funktionieren. Natürlich haben die funktioniert.
Aber ich finde schon, er hat bei Celebrimbor schon, also ja, sie zeigen das, er macht das über seinen Stolz und über den Stolz auf seine Werke und so, das macht ja auch alles Sinn, aber es ist, hat schon sehr leichtes Spiel. Also,
ja, gerade
der ist ja nur so, der sagt einmal Ringe und er sagt, Ringe? Hab ich da hier, also was war damit? Komm doch rein. Also das ist sehr.
Ja gut, aber er haut ihn halt auch an von wegen, ne? Ja, du hast noch keine Nachricht von dort bekommen. Ja, die wollen nur deine Handwerkskunst haben und dann werden wir halt immer niedergehalten.
Ist,
also das ist schon sehr sein. Also
ja, klar, aber das ist ja ultra leicht, weil im Endeffekt, es ist ja völlig klar gewesen, der ist weg. Galadriel sagt, wir müssen uns ganz dringend davor hüten. Trotzdem werden die Ringe geschmiedet.
Ja, aber sie sagt ihm nicht, wer er ist.
Ja.
Der denkt, das ist ein Mensch. Der
ja,
ist
aber trotzdem. Also der Punkt ist ja, vielleicht fühlt er sich nicht wertgeschätzt, weil er noch keine Nachricht hat, aber er hinterfragt ja gar nichts. Er hinterfragt ja auch nicht, warum hat Galadriel mir möglicherweise geraten, ganz unbedingt die Finger davon zu lassen, von dem Typen. Und er hat das ja offensichtlich ernst genommen. So wird es ja erstmal dargestellt. Und der braucht halt 2, 3 Sätze von wegen, ja, du hast nichts gehört, die Elbenringe wirken total gut und ne, wir beide kennen das, wir haben zusammengearbeitet, wir haben die Arbeit, die anderen haben das Vergnügen. Und er ist so, du hast völlig recht.
Ja.
Und da bin ich halt bei Tim und sage, das ist mir doch, ich hätte es mir geschickter gewünscht, ja. Weil an sich ist das ja nicht verkehrt, weil der geht ja wieder nach Eregion, der muss sich da irgendwie einschleimen. Mach's etwas geschickter.
Ja, oder
und dann wird's
lass
vielleicht
halt Heilbrand
und dann wird's
weg.
Lecker.
Ne? Also das kommt ja dann in der zweiten Folge, dann wird der aus Heilbrand irgendwann Anatar, um quasi diesen ich bin ein Ista-Move von ihm zu unterstützen, macht er da diese Gestaltwandlung. Und da frage ich mich, ob es nicht geschickter gewesen wäre, quasi Anatar ganz anders einzuführen. Entweder als jemanden, der schon länger in Eregion ist, den der Celebrimbor da entdeckt zum Beispiel, ne, oder dass Heilbrand auch wieder weggeschickt wird, oder im schlimmsten Fall, auch das wäre ja ein geschickter Move, in dem zum Beispiel rauskommt, Heilbrand hat versucht, diese Elbenboten da abzufangen, ist aber vielleicht dabei draufgegangen. Und das erfährt Celebrimbor und ist dann so, ja, okay, jetzt ist alles safe. Und dann kommt Anatar. Das wäre, glaube ich,
also ich glaube ja,
so also wir wissen ja nicht, was sie jetzt noch vorhaben, ne? Aber,
genau. Aber so wie du sagst, du hast natürlich recht, es hätte sehr viele bessere Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, es ist auch wieder in dem Fall ein Zeitfaktor.
Ja, aber auch diese, was ich hier an der Stelle direkt mal sagen möchte. Ich würde schon sagen, die haben auf die Kritik gehört. Es sind einige Sachen anders angegangen worden, meinem Empfinden nach. Insofern da tatsächlich mal Lob. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, etwas, was in der ersten Staffel schon der Fall war. Ich sehe hier durchaus Potenzial, auch in den Handlungen und dem Plot, der aufgebaut wird. Und es wird noch nicht ganz ausgespielt, weil er kommt nach Eregion, muss erstmal warten und so weiter. Er wird am Ende nicht weggeschickt, hat relativ leichtes Spiel und er hat die ganze Zeit leichtes Spiel. Und dann zieht er halt am Ende diese Nummer, wo er quasi sich wegbeamt, die Lichter ausmacht und aus dem Feuer wiederkommt, all in elbischer Gestalt, schön gewandelt und sagt so, ich bin Anatar.
Ja.
Und du bist der Herr der Ringe noch in diesem Offenbarungslicht, als ob der Heiland zurückgekommen wäre.
Ja, also da dachte ich auch wirklich, okay, es ist Jesus, was soll das denn jetzt? Aber okay. Ja, ich finde, aber das hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Die Elben und ganz besonders ihre beiden Anführer, also zum einen Celebrimbor, als auch ihr Anführer in Lindon, sind immer noch Vollpfosten. Und zwar
völlig
naive Vollpfosten. Und das macht mir ehrlich gesagt wirklich Sorge, weil ich es, glaube ich, bei Celebrimbor funktioniert es noch besser, weil da kriegt er ihn über seinen Stolz.
Mhm.
Bei Gil-galad später, also erfahren wir auch schon, kriegt er ihn anscheinend eher über seine Not. Also die sind so, ja, wir müssen das jetzt machen, wir haben keine Wahl. Und das finde ich billig, ehrlich gesagt, weil auch diese ganze Geschichte, warum sie überhaupt in Not sind und was da los ist, entweder nicht erklärt wird oder das, was erklärt wird, halt billig ist.
Ja, dieser Elbenplot mit dem Mithril und dem Baum ist halt, da haben wir uns in der ersten Staffel schon genug drüber geärgert, dass
keine billigen Mithril-Witze mehr.
Zieht sich halt leider so ein bisschen durch. Darstellung der Elben. Wie würdet, erstmal zum Sauron-Plot, Sauron-Mordor-Plot. Ich persönlich finde den an sich gut gemacht.
Ja, also ich würde sagen, Sauron wird als der starke Charakter eingeführt oder jetzt endlich eingeführt, der er eigentlich sein muss.
Und auch sehr klar auf die Schiene Manipulation.
Genau.
Und sehr berechnend.
Ja, sehr berechnend, manipulierend und halt auch wirklich, er kann jetzt halt wirklich zeigen, was er kann.
Ja.
Ob es jetzt sehr einfach ist bei dem einen und ein bisschen schwieriger bei dem anderen, da ist vielleicht einfach wirklich das Pacing so von der Zeit und so weiter wieder ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich bin mir da ziemlich, also er wird tatsächlich jetzt endlich mal als Sauron dargestellt. Uns zumindest gegenüber, alle anderen glauben es ja nicht.
Ja, aber das ist ja genau das, was die Sache ist. So, für uns ist völlig klar, ja, das ist jetzt Sauron und ja, der manipuliert jetzt Sauron, für alle anderen.
Ja.
Ist es nicht. Die Elbenboten, die ja losgeschickt werden, um Eregion quasi zu warnen. Wir sehen irgendwann, wie sie halt tot im Wald liegen und in Ketten davongezogen werden. Ist das vielleicht schon Adars Heer, was irgendwie auf dem Marsch ist?
Mit Sicherheit. Also, das werden die Speere sein.
Denkst du nicht, das war Heilbrand selber?
Nein, das war nicht Heilbrand selber.
Also er weiß, dass sie abgefangen wurden.
Also
da bin ich mir ziemlich sicher.
Adar kommt ja aus der anderen Richtung, weil Lindon ist ja weit im Westen. und Eregion, ich sag mal so, in der Mitte, so knapp vom Nebelgebirge, und Mordor ist ja auf der anderen Seite.
Aber er spielt ja damit, dass Celebrimbor gar nichts aus Lindon erfährt. Also ihm ist schon klar, der erfährt hier nichts und er nutzt das ja.
Nee, er fragt immer nach. Er fragt ja auch, ist Galadriel gar nicht da?
Ja, er spekuliert.
Ja, er spekuliert, aber ich habe das so wahrgenommen, er fragt nach, weil er die Antwort kennt.
Na, ich weiß es nicht.
Also vielleicht kann er sich das auch einfach denken, weil so wie, also Celebrimbor kommt ja auch an und sagt, was ist denn jetzt mit dem Ring? So, ne?
Vielleicht hat er aber die Elben abgefangen, das mag sein, aber
ich bin da aber bei Steffen. Sauron tastet sich so ein bisschen ran und Celebrimbor gibt halt sehr bereitwillig Auskunft, ohne dass er fragen muss.
Weil er ja auch nicht weiß, wen er vor sich hat.
Jetzt sicher, das ist eine Vorhersage, aber da bin ich mir jetzt wirklich sicher, Celebrimbor wird diese Staffel nicht überleben, weil, also ansonsten wird es ganz großer Käse, weil
das heißt,
er
aber auch
weiß ja jetzt, dass Halbrand und Annatar die gleiche Person ist. Das heißt, er weiß, er hat den reingelassen, und ja, es kann sein, dass er aus Stolz das niemandem erzählt, aber die anderen Elben haben das ja auch mitbekommen. Die Elben in Innenregion wissen, also Halbrand ist da, und die Elben in Lindon wissen, Halbrand ist Sauron, zumindest die Führungsebene. Und das heißt, sobald da ein Kontakt ist, würde ja seine Tarnung auffliegen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich es, glaube ich, geschickter gefunden hätte, wenn man direkt Annatar quasi gebracht hätte. Ne? Das kann halt also nur funktionieren, wenn jetzt die ganze Staffel über, bis Celebrimbor tot ist oder Eregion zerstört ist, da kein Informationsschluss mehr wirklich stattfinden kann.
Das bedeutet
ich
aber
denke
auch,
aber das wird auch jetzt passieren.
Ja. Es werden alle Ringe geschmiedet, außer gegebenenfalls der eine.
Genau.
Ja.
Aber das wird ja auch jetzt schon angesprochen, mach mal was für die Menschen. Weil die armen Menschen.
Und das ist ein Punkt, der mich verwirrt, weil eigentlich, es macht ja für Sauron jetzt noch gar nicht wirklich Sinn, Eregion auszulöschen. Er baut sich da ja selber einen gewissen Druck auf, dass das mit den Ringen jetzt passieren muss. Es wäre, also im Original zum Beispiel ist ja eher so, er zerstört Eregion, weil das mit den Ringen nicht so wirklich geklappt hat. Ja. Weil er versucht hat, die mit den Ringen unter seine Kontrolle zu bringen, und die Elben dann sagen, nee, wir nehmen die Ringe ab und benutzen die nicht. Und dann greift er Eregion an. Das wird nicht so kommen. Das wird nicht mehr funktionieren.
Nee, das ist und so, im Endeffekt, die Ringe in der Serie sind ja quasi auch in der falschen Reihenfolge geschmiedet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil die Elbenringe werden ja extra geschmiedet, um da quasi noch was für sich zu haben.
Ja, genau. Und es ist, und es ist halt eigentlich.
Und nicht weil kein Mithril da ist und die Blätter abfallen.
Ja, deswegen, diese ganze Mithril-Geschichte. Und das ist der zweite. Also, ich glaube, die Staffel fällt und steht mit zwei Dingen: Sauron und den Ring. Bei Sauron bin ich jetzt optimistisch, bei den Ringen bin ich nach wie vor pessimistisch.
Was man an der Stelle fairerweise ja sagen muss: Amazon hat nicht die Rechte, um das richtig zu machen. Da kann man von halten, was man von will, ne? Aber sie müssen jetzt mit dem, was sie haben, eine Serie hinstellen, dass es da eine Reihenfolge vertauscht wird und so weiter. Das ist von der Zeitlinie nicht ganz stimmt. Die Zeitlinie ist ja sowieso etwas, gesamtes zweites Zeitalter, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist einfach ultraschwer zu machen. Ich finde es jetzt in Ordnung umgesetzt. An ein, zwei Punkten hätte ich gerne vielleicht ein bisschen mehr Orientierung. Was läuft zeitgleich ab und was nicht, weil ja halt auch verschiedene Handlungsstränge da sind. Aber das geht im Großen und Ganzen. Und dadurch, dass wir das Material drumherum kennen, wissen wir halt auch, was die Konsequenz sein wird. Und da bin ich halt bei dir, es ist völlig klar, Celebrimbor muss am Ende irgendwie draufgehen. Also außer sie machen es anders. Und
aber sie haben
halt
keinen Grund, ihm überleben zu lassen.
Nee,
also
natürlich, ja.
Aber das werden wir ja in den nächsten Folgen erfahren und dann werden wir darüber reden.
Und wo ich halt auch, da bin ich auch bei dir, Tim, nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt so das Nonplusultra war, dass Halbrand zurückkommt und mit sehr viel Zeitdruck, weil er ja als Halbrand dahin kommt, sich darauf verlässt, okay, zwischen Lindern und der Region findet jetzt quasi kein Austausch mehr statt. Und in der Zeit habe ich die Zeit, Ringe zu schmieden.
Er wird die Ringe am Ende der Sache mitnehmen und wahrscheinlich sogar dann erst in der nächsten, also weil er wird ja als Sieger aus der Sache rausgehen. Wahrscheinlich wird sich dann am Ende der es zeigt sich wahrscheinlich am Ende der zweiten Staffel, die Elben haben ihre Ringe, mit denen sie ihm jetzt noch widerstehen können. Und dann wird er am Anfang der dritten Staffel zum Beispiel oder am Ende, je nachdem wie sie es pacen, den Meisterring schmieden, um diese Elbenringe quasi aus dem Spiel zu nehmen.
Apropos Elben. Sollen wir mal gucken, was in der Zwischenzeit bei den Elben so passiert, beziehungsweise was wir davon halten. Es geht los. Wunderschöne Reitszene. Gut, kann man machen, ne?
Ich weiß echt nicht, was sie damit haben. Wieso? Das ist so eine Szene, wo ich echt dachte, das geht hier richtig den Bach runter. Wie Elrond und Galadriel da auf dem Pferd hintereinander fangen spielen um diese Ringe, das Also das, ich fand es ehrlich gesagt wirklich.
Also und lächerlich. vor allem, wie lang geht denn das schon?
Ja, und wie sind sie denn losgeritten? Ja, also haben sie
es
gesagt,
ist von Eregion im Vollgalopp, sie hinter Elrond her, der die Ringe dabei hat, nach Lindon durch. Ja. Also
ich verstehe, dass das irgendwie so das darstellen soll, dass sie sich uneinig sind und so, aber das ist doch billig.
Also, aber die Szene ist auch einfach viel zu lang für das, was sie ist.
Ja.
Also sorry, da hätte man sich die Zeit, hätte man lieber wieder Sauron geben können, dann hätte das in der Region, Region etwas besser regeln können.
Was ich aber, bei den auch nicht verstanden habe, so, er reitet dann ja irgendwie da hoch, sie kriegt das erst nicht so richtig mit und sie kommt dahinter und dann ist es so, als ist das schon total geplant und sie weiß nicht, dass da zu Gil-galad am Ende geht.
Also, ja. Naja, doch, sie weiß das. In dem Moment, wo die Wachen sie aufhalten, ist ihr, glaube ich, klar, wo sie
ja.
sitzt.
Ja, aber da, also, haben die vorher irgendwie mal gesprochen, was jetzt da passiert? Oder ist, wie gesagt, sind die einfach losgeritten? Elrond, ich bringe die Ringe jetzt dahin und Galadriel hinterher.
Ja, genau.
Weil Galadriel will ja letzten Endes auch, dass diese Ringe benutzt werden.
Ja.
Die ist ja die, die will, dass sie benutzt werden.
Und,
sie hätte ihn, sie auch zu Gil-galad gebracht, ne?
Ja.
Man hätte einfach das so machen können, sie sind
Warum
sich am Anfang
einfach
geht nach Eregion, nach Lindon und wenn sie in Lindon sind, stehen sie vor der Tür und diskutieren darüber, wie es weitergeht. Hätte genauso funktioniert, wäre viel weniger lächerlich gewesen.
Selbst das nicht, weil beide haben ja im Endeffekt Elrond aus Pflichtverbundenheit, will seinem König sagen, so muss seinem König sagen, so die Dinger sind halt da und Galadriel möchte ja, so guck mal, wir haben die jetzt, ne, und wir müssen was
machen.
Aber
es macht ja für beide Sinn, die dahin zu bringen. Elrond will sie zerstören lassen, das geht am besten wahrscheinlich da,
deswegen
weil in Eregion wird das nicht funktionieren und Galadriel will, dass sie benutzt werden, das geht auch am besten da. Also
vielleicht,
für beide macht es ja Sinn, die nach Lindon zu bringen. Ja,
vielleicht sollten wir uns auch nicht so viel mit Szenen auseinandersetzen, die wir einfach nicht verstehen.
Ja. Dann gut, sollten dann wir aufhören auf. Jetzt. Danke für die Folge. Tschüss.
Das haben wir ja wunderbar hinbekommen. es geht ja weiter. Ich finde es interessant. Also Gil-galad erkennt die Chance darin, ist dann ausnahmsweise mit Galadriel einer Meinung. Ja, wir sollten sie benutzen, weil Galadriel auch sagte, er hat damit nichts zu tun gehabt nach Offenbarung, dass es eigentlich Sauron ist. Also Halbrand ist Sauron. Und Elrond ist ja komplett strikt dagegen, weil der schon etwas ahnt. Und deswegen, ich muss sagen, ich finde Elrond auch in den beiden Folgen sehr geil.
Ja.
War
ja auch der einzige Elbe in der letzten Staffel.
Er hat etwas, was, also, ne, Gil-galad kannst du nach wie vor in die Tonne kloppen, wobei der Königliche also immer noch ziemlich naiv und getrieben irgendwie und nicht sehr. Was will der Typ eigentlich? Du hattest eben, glaube ich, gesagt, so aus der Not handelnd.
Ja,
aber auch nicht irgendwie besonnen, sondern eher impulsiv. Aber der hat schon etwas Königlicheres, finde ich, vom Auftreten, vom Habitus, als er das in der ersten Staffel hatte.
Ja, das stimmt. Aber er ist da auch so, ja, okay, dann benutzen wir die jetzt und keine weiteren Fragen und so. Also, das ist so.
Ich
ein
will
bisschen,
gar nicht wissen, was schiefgehen könnte.
Ja, also, er ist da sehr.
So nach dem Motto zum Risiken und Nebenwirkungen, nee, ich frag nicht.
Ja, genau. Also,
genau.
Das meine ich.
Er ist halt wirklich.
Galadriel und Gil-galad haben ja auch nicht komplett Unrecht. Es macht ja vielleicht sogar Sinn, diese Ringe zu benutzen. Das ist ja was im Herrn der Ringe und so auch passiert. Solange dir der eine Ring nicht bei Sauron ist, benutzen die Elben ihre Ringe ja einfach völlig munter weiter. Und noch hat er den einen Ring ja nicht. Das heißt, Elrond ahnt schon, dass da diese Backdoor gibt. Aber die anderen beiden wissen das vielleicht auch, aber denken ja, okay, was soll er da machen? Also insofern ist das ja nicht dumm, was die machen. Die sind sich nur halt einfach uneinig.
Ja, genau. Ja.
Was die Sache dann für mich so ein bisschen gesprengt hat, ist Elrond, der die Ringe halt hat und sagt, das kann ich nicht machen und springt da diese Klippe runter.
Das ist einfach so ein Hint auf später Herr der Ringe, wenn er da an den Berg steht, er hätte ihn schubsen sollen. Nein,
ich weiß nicht, was das ist, aber da war so das Ding, wo ich mir gedacht habe, so, es ist doch gar nicht so, also es ist gar nicht so übel. Warum das jetzt?
Ja, ich glaube, das hätte man komplett anders lösen können. Dann schlagen die ja diese Wolte quasi über Kördan, das heißt, Elrond bringt die Ringe zu Kördan, der guckt sich das an und sagt am Ende, ja, wir benutzen sie jetzt einfach.
Über den müssen wir uns auch mal ein bisschen mehr unterhalten, da ist nämlich viel mehr drin.
Ja, genau, aber ich glaube, da hätte man auch einfach das so machen können, die sind sich einfach unsicher, was sie damit machen sollen.
Und konsultieren dann doch jemanden, der möglicherweise.
Genau, gehen dann mit zu ihm und dann wird das eher so beschlossen. So ist es, finde ich, irgendwie. Ja.
Aber das.
Ich finde, das zeigt einfach Elronds Charakter etwas besser. Und deswegen ist es eine wertige Szene aus meiner persönlichen Sicht. Weil es zeigt, Elrond hat diese Entscheidung für sich getroffen. Er geht zu Kirillan, weil er diesem Mann vertraut. Der ist ja noch älter. Der ist, wie er hier selber sagt, ihr seid der Älteste, der noch hier ist. Ihr werdet eine weise Entscheidung treffen. Und er kann ihn ja sogar überzeugen davon, dass er Recht hat. Und erst als der Mann, der Elb mit dem Ring alleine ist, da merkt er, oh nee, vielleicht drehen wir doch mal nochmal um. Und dann hat das nämlich auch einen ganz anderen Effekt, dass er damit hinkommt und jetzt auf einmal alle Mächtigen, oder zumindest die beiden Mächtigen, Elben dort ganz klar sich entscheiden, ja, wir nutzen die Ringe.
Ja, ja, also.
Weil er die Seinen ja schon anhatte.
Ich kann es verstehen. Es wird da ja so ein bisschen auch auf Kördans Autorität sozusagen gebaut, was.
Du musstest den Mann auch irgendwie einführen.
Ja, ja, ich glaube, es hätte besser trotzdem funktioniert, wenn man nicht den Sprung mit die Klippe runter gemacht hätte. Also.
Ich finde Steffens Argumentation dazu ziemlich cool und auch deine Meinung. Also deckt sich nicht unbedingt mit meiner für die Szene, aber die Argumentation kann ich nachvollziehen, um Elronds Charakter da nochmal rauszuheben. Vielleicht auch, ne, es wird ja nachher von Galadriel gesagt, ja, der ist nicht, er findet den nicht, aber der ist nicht tot. Klar, Galadriel weiß alles besser, aber obwohl sie immer noch etwas anstrengend naiv daherkommt, wie ich finde, und sehr emotional und getrieben. Aber auch das wird besonnener, wie man später ja nochmal sieht.
Sie reitet nicht direkt los
aber,
und sucht ihn.
Genau, aber das ist schon mal ein Unterschied, dass Elrond, Staffel, ja. Also dass Círdan kontaktiert wird und konsultiert wird, finde ich einen total guten Move, um ihn da einzubauen, weil er einfach einer der fucking ältesten Elben ist, vielleicht sogar der älteste da.
Ja, auch einer ist, der einen Ring dann bekommt. Na, auch das macht ja Sinn, das
ja,
so zu machen.
Ja, das heißt, er hat ein gewisses Standing und der hört sich das alles an, überlegt und sagte, ja, ne, da gibt's die Möglichkeit, dann fährt er raus. Und im Endeffekt ist es ja mehr oder weniger, also er denkt ja, ne, keine Ahnung, irgendwie graben so tief, dass, ich glaube, er sagte Manwë.
Manwë selbst nur weiß,
was da unten liegt.
Genau.
Und will das Zeug da reinschmeißen, aber er kriegt es ja mehr oder weniger vom Meer wieder zurück. Durch diese Welle. Und ich nehme mal an, das hätte vielleicht erklärt werden können, vielleicht sollen wir es auch nur erraten, aber an sich ist es ein cooler Move, das so ein bisschen als Signal zu sehen von den Valar, so ja, nee, ne, wollen wir nicht, behalt die mal.
Ja, gut.
Gut, aber und dann zieht er sich halt direkt den Elbenring an und sagt, hier habt ihr die anderen beiden und die suchen sich dann ihren Träger. Also Tim wird jetzt vielleicht wieder sagen, ja, das ist relativ 0815, ich finde es aber passend.
Ja, es ist ein einfacher Hinweis darauf, wie ja auch später der Ring funktioniert und so weiter. Also das kann man so stehen lassen, finde ich gar nicht so schlimm. Aber auch hier wieder keine Zeit genommen für den Weg dahin, sondern einfach direkt Shortcut und Vollgas. Dafür haben wir uns aber diese wunderschöne Reitszene am Anfang gegeben.
Ja, genau, das ist ein Pacing-Problem. Das sehe ich.
Das ist ganz einfach
ja, das ist nach wie vor so
das,
ein bisschen da.
Also auch das mit dem, die Ringe fallen da auf den Boden und werden dann aufgesammelt. Es ist ja offensichtlich, dass das die Leute sind, die Ringe kriegen. Elrond wäre vielleicht noch ein Kandidat bekommen, aber viel mehr mächtige Elben, da werden ja nicht eingeführt, außer Celebrimbor.
Wobei wir ja in der letzten Staffel noch gelernt haben, dass Elrond gar nicht so der Wichtige ist, er ist nur der Herold.
Ja, genau.
Genau.
Ja,
dann wurde ja da nochmal richtig schön niedergemacht.
Herold, ne? Also,
ja, ja, natürlich.
Also, es hätte ja auch sein können, Círdan gibt die beiden Ringe an Gil-galad und Gil-galad gibt ihn dann nochmal aktiv Galadriel so als Zeichen des Vertrauens oder ne, der Wiedergutmachung oder so. Das hätte ja auch funktioniert. Ich finde es aber jetzt auch nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Also,
ich fand es gut, wie der, also zumindest das mit Galadriel, wie der Ring ihr vor die Füße rollt und sie den nimmt und denkt, ja gut, ich wollte ihn ja eh anziehen, also passt schon. Fand ich okay, das kann man so machen.
Auch im Nachhinein so diese, ich nenne es mal so ein bisschen diese Aussprache und das ist etwas, wo ich sagen muss, da sehen wir dann auch die charakterliche Reifung bei Gil-galad und bei Galadriel, die sich nochmal so ein bisschen aussprechen, wo sie halt sagt so, ne, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, aber du kannst mir glauben, ne, ich mache keinen Bums. Also ich mache keinen Blödsinn, sondern ich werde den verfolgen auf ewig und so weiter. Und er ja, ansonsten wärst du auch nicht mehr hier. Das ist
endlich mal eine erwachsene Diskussion zwischen den beiden und nicht, du läufst hier nur rum und machst die Leute verrückt, geh jetzt aufs Boot und verschwinde.
Ja,
oder
und
so.
Ich finde,
also
da kommt
endlich
auch
mal
mehr raus. Also das sind ja schon so die beiden, das sind die beiden relevantesten Elben so im Herrschersystem da, ne?
Ja, deswegen.
Insofern, also ist das, da haben sie das endlich mal irgendwie so ein bisschen umgesetzt, dass Galadriel nicht nur diese, wo alle immer mit den Augen rollen ist, sondern ja eigentlich durchaus eine sehr gestandene Persönlichkeit.
Ja.
Ja. Und das meinte ich damit. Und sie möchte dann ja ihn verfolgen. Und das ist der nächste Punkt, wo ich sagen muss, wo ich das cool fand. Gil-galad sagt ja zu ihr mehr oder weniger so, pass mal auf, ne, wenn du dem Bösen einmal vertraut hast, dann kommt das Böse quasi auch in deinen Kopf wieder hinein. Und sie sagt, ja, aber es ist auch umgekehrt. Und der sagt in dem Fall aber, klugerweise, Moment mal, das ist mir zu unsicher.
Ja.
Und dann geht sie zu Elrond.
Ziemlich ehrlich, ja.
Und dann geht sie zu Elrond, möchte ihn überzeugen und er lässt sie ja mal so komplett diehard auflaufen. Und das finde ich richtig geil, weil Elrond ist wirklich das Gegenteil. So, was ist, wenn es doch schief geht und im Endeffekt durch das Schmieden seid ihr jetzt alle Teil des Plans. Was steckt dahinter? Und Galadriel in dem Dialog, ja, es kann so und so sein, wir wissen es nicht. Und das ist greifter und das ist sinnvoller. Und auch dass dieses,
ich sag da mal, ist für beiden auch noch Charakterentwicklung möglich. Ne?
Elrond, ja, genau.
kann zu seinen Freunden quasi wieder zurück und dann da Verantwortung übernehmen und Galadriel kann erkennen, in welche Richtung das geht. Das ist schon, das macht Sinn jetzt mal ein bisschen mehr.
Ja, und vor allem dieses etwas, was halt sich durch die erste Staffel mehr oder weniger gezogen hat, so dieses wirklich kindlich patzige, ne, ich hab recht, ich zieh mein Ding durch und so weiter. Das hat sie in dieser Szene bei Elrond auch wieder so versucht, aber er hat halt die Tür dazu gemacht und dann hat sie gemerkt, nee, Moment mal. Ich muss vielleicht auch selber mal nachdenken und mich nicht so treiben lassen. Und das finde ich eine gute Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Entwicklung sieht man und es ist auch, wie wertig die Dialoge sind, können wir jetzt drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall auf einem besseren Weg.
Apropos Wertigkeit von Dialogen, die Szene, wo sich Círdan rasiert hat, das ist wieder so eine von den Szenen, wo ich mir so denke, warum?
Ja, also da hätte ich auch wirklich gerne noch eine Erklärung. Für mich macht das noch keinen Sinn. Also ich weiß auch nicht, was das aussagen soll, dass er sich jetzt wieder jung und erst frisch durch den Ring
fühlt. Vielleicht
ist
das einfach nochmal das Unterstreichen, oder? Er ist der einzige Elb, der Bartwuchs hat oder so.
Ja, aber er hat ja diesen ja, aber
also das war eine Szene, also es ist halt so eine klassische Szene, der große Mentor, der rasiert sich und also
ja, aber
ist
das ist auch wieder 0815.
Aber es ist auch wieder sehr billig und passt nicht in die Welt rein.
Ja.
Dementsprechend, also das hätte man sich sparen sollen.
Ja, und ist ja auch nicht so, ich glaube, also das ist ja eigentlich in der Szene vorher sehr klar geworden, Curlan ist ja niemand, der irgendjemandem etwas beweisen muss, so vom Sinne von, sondern der ist
im Gegenteil.
Eher so eine Autorität für die und das wird ja nicht weniger, nur weil er jetzt den Ring hat, also eher anders. Also.
Naja, und dann kam aber auch eigentlich schon die Endszene von dem Plot, oder?
Ja, im Großen und Ganzen, also beziehungsweise Galadriel hat ja diese komischen Träume, hatte darüber nochmal mit Gil-galad gesprochen. Da haben sie sich auch vertrauensvoll relativ ausgetauscht, finde ich. Und ja, dann ist halt diese Offenbarungsszene davon, ich bin Annatar, Herr der Geschenke und du bist der Herr der Ringe. Und zusammen sind wir Herr damit. So, also
here we go.
Niemand wird zurückgelassen. Ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich hätte da mir das ein bisschen anders gewünscht. Ich glaube, dass es so funktionieren kann. Das heißt aber nichts Gutes für Eregion, sagen wir es mal so.
Aber, also ich meinte jetzt eigentlich eher die Schlussszene, wie Gil-galad jetzt zustimmt, dass Galadriel nach Eregion reiten darf, aber nicht als die Führung, sondern
das
unter Elrond, weil er glaubt, Elrond ist der Skeptiker, der weiß genau, also der wird am ehesten darauf achten, was passiert.
Ja, und Elrond ist
er vertraut ihm jetzt auf einmal wieder sehr, sehr viel oder wahrscheinlich auch eben wegen dieses Sprungs.
Ja, und Elrond ist jetzt die Person, die am stärksten in Opposition zu Sauron steht.
Genau.
Also er ist der Einzige, der sagt, wir rühren gar nichts an von dem, was der irgendwie berührt hat.
Ja.
Und wisst ihr, was ich daran geil finde? Daran finde ich geil, es ist nicht, dass ich denke, okay, die haben sich das irgendwie zusammengeschustert, sondern das geht aus diesen vorher getätigten Dialogen, Überlegungen und dieser Charakterschärfung hervor. Und das ist gut gemacht.
Ja, das,
das ist richtig. Wahr.
Ja.
Ja, du hattest eben schon gesagt, niemand wird zurückgelassen. Also das ist bei uns so. Das ist aber nur wirklich nicht bei allen so. Und wenn ihr glaubt, es käme jetzt der Haarfüße-Plot, dann liegt der nicht so komplett falsch, aber von den Haarfüßen siehst du eigentlich die ersten beiden Folgen nichts, aber was wir sehen, halt Nori und der Meteor-Man und Steffen, weil Nori und der Meteor-Man, Meteor-Man, wie sagst du, geht's weiter? Was ist passiert und wie finden wir das eigentlich?
Also, ja, ich finde es gut, wie der Austausch zwischen den beiden immer stattfindet und auch alles so ein bisschen erklärt wird, auch wenn das so ein bisschen so richtig billig, schwammig dargestellt wird. Ja, ich weiß nicht, warum ich da hin muss, aber ich gehe da jetzt mal hin.
Und ich komme mit.
Und sie kommt einfach mit, weil sie einfach mitkommen will. So weit und so gut. Ich bin etwas enttäuscht, dass er sich in der Wüste einfach verläuft, weil er gar keinen Plan hat da. Aber auch die Szene halt, dass er nochmal versucht, einen Baum sprießen zu lassen, der dann explodiert. Also, dass er immer noch nicht seine Kräfte unter Kontrolle hat, dass er doch eher immer noch in diese destruktive Energie geht, was ja auch ein Hint sein könnte, warum später die Zauberer alle nicht mehr so viel zaubern.
Mhm. Ich finde bei der Geschichte, als du das jetzt gerade sagtest, das ist ein Punkt, der mir auch wieder ein bisschen Sorgen bereitet, weil wir sehen ja später, es gibt vorwärts, ne, also noch diesen anderen, nennen wir ihn mal Magier-Zauberer, es ist noch nicht offenbart worden, was es ist, obwohl es klare...
Rasputin meinst du?
Rasputin, obwohl es ein paar Hinweise gab.
Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, dass er irgendwie ein bisschen Saruman, nur noch ohne graue Bart.
Ja, aber schon auch so von seiner, wie er sich gibt und wie er dargestellt wird, ist das ist schon Christopher Lees Darstellung von Saruman so ziemlich genau. Und da wird das ja so ein bisschen so dargestellt, als ob das der Plan von diesem Zauberer wäre, dass die jetzt da durch diese Wüste da tingeln. Und das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also irgendwie... Plot, da habe ich noch große, große Fragezeichen, weil es ist ja auch so, dieser eine Typ, der ihm dann da Bericht erstattet, der sieht sehr, sehr ähnlich aus wie diese drei Kultisten, die da der letzten Staffel Sauron gesucht haben und dann da den Meteormann, dieser Abschluss.
Aber wissen wir, dass sie Sauron gesucht haben? Das eine ist ja, der Eminem ist ja wieder back.
Ist das genau der gleiche?
Genau der gleiche.
Ich weiß nicht, ob die wirklich sagen, dass sie Sauron gesucht haben.
Ja, die haben sich ja verbeugt und meinen so, hier, wir dienen dir, Lord Sauron.
Okay.
Und jetzt, das verstehe ich mit der ganzen Geschichte gar nicht. Wenn die jetzt dahin geschickt wurden und den suchen sollten, warum huldigen sie ihm dann? Oder wenn sie ihn nur suchen sollten, um ihn zu entführen oder umzubringen oder was auch immer der andere Zauberer mit dem jetzt machen wollte, dann haben die ihren Auftrag überhaupt nicht erfüllt. Und also auch nicht sich Mühe gegeben, den zu erfüllen. Da sind, also
ich trust, kommen
ja jetzt noch
ein paar
Folgen, aber da sind jetzt gerade ganz, ganz viele Fragezeichen bei mir aufgetaucht.
Ja, verstehe ich total.
Ja, ich bin da auch noch nicht so ganz dabei, dass das unbedingt Saruman ist.
Ich kann natürlich auch Gaslighting sein, ne? Aber,
also ich glaube, das könnte auch einfach dann später der Hexenmeister sein, der zum,
vielleicht wird das einer derjenigen, der den Menschenringe kriegt.
Genau.
Vielleicht ist das auch einer dieser blauen Zauberer.
Hexenkönig wird.
Also,
ja.
Ich glaube, aktuell wird er zumindest dargestellt, ja, als der Böse, der ihn aufhalten will.
Im Moment ist es die Darstellung Gandalf der Graue gegen Saruman den Weißen. So wie es da gerade aufgebaut wird.
Ja, aber also.
Zumindest optisch und so,
ja,
ne? Aber
okay.
Dass es wenig Sinn machen würde, steht auf dem anderen Blatt, aber.
Naja, ich glaube das nicht. Also, das glaube ich wirklich noch nicht. Ich glaube wirklich, dass es später der zum Hexenkönig wird.
Zu dem Punkt, ich habe da mehr als 2 Cents. Weil, was ich mir auf der einen Seite denke, okay, offenbar suchen die im Osten, also in dem Fall Ruhn, und ja, so ein bisschen in den Südlanden. Sauron ist ein Begriff. Was wir nämlich in den Südlanden da auch sehen, es sind Leute mit Augenbannern unterwegs. So, das muss ja irgendwie so eine Anspielung sein.
Was, das ist aber ein Punkt, wo bei mir noch viel mehr Fragezeichen auftauchen, weil woher kommt das denn? Sauron war jetzt die ganze Zeit erst da mit den Orks unterwegs und dann kam diese Nummer mit dem Schiff und Galadriel und so. Im Osten war der anscheinend nicht so wirklich, außer er war es vorher. Als Halbrand.
Das wäre meine, ob er es als Halbrand war, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er da zu Morgoths,
oder als Blob,
zu Morgoths Zeiten vielleicht war.
Das ist
das
natürlich
denkbar.
Das ist die denkbar,
einzige Theorie, weil in den Südlanden und scheinbar auch da haben sie von Sauron gehört. Und wie soll sich Sauron, wenn er doch quasi, nachdem er sich, wann auch immer das dann war, ne? Regeneriert hat, dann irgendwie auf diesem Floß Galadriel begegnet ist, Númenor, Südlande. Wo und wann soll der da gewesen sein? Nach Eregion wirklich und hat einen Kult aufgebaut, der aber in der Zeit schon unterwegs ist und Sauron sucht.
Das
macht keinen Sinn.
Er
muss vorher da gewesen sein.
Ja, und wir haben ja auch am Ende der Staffel gesehen, wie er nach Mordor geht.
Genau. Aber er muss vorher da gewesen sein. Das bedeutet, vielleicht ist er über tausende Jahre oder so vielleicht einfach irgendetwas gereift. Who knows, ja? Und deswegen machen
die
sich
halt
auf die Suche. Aber
der
nächste Punkt ist, woher wissen die denn, dass Sauron kommt? Ist das auch wieder so eine Prophezeiungsgeschichte, so wie diese Folklore-Erzählung von den Elben mit, ja, wenn der Baum schwindet, dann musst du halt hier Mithril finden? Weil so ganz viel anders kann ich mir das nicht erklären, weil sie gehen ja gezielt los und sie wissen, und das ist der Punkt, es ist nicht der eine, es ist der andere.
Ja,
aber
ja, genau, es muss irgendeine Prophezeiung.
Und dieser in Anführungszeichen Saruman-Verschnitt oder so, der weiß ja auch, okay, das muss ein Istar sein.
Ja.
Woher hat der dieses Wissen? Was für ein Zauberkult ist
das? Ja, wenn es selber einer ist oder wenn es irgendeiner von Saurons Leuten ist.
Nee,
ich wollte da nur kurz noch was zu sagen.
Steffen, einfach mutig reingrätschen.
Was mich da so ein bisschen echt besorgt, ich finde, also eigentlich ist es ja so, Saurons Macht über die Menschen von Ruhen und so weiter kommt ja daher, dass er denen die Ringe gibt, dass er sie damit korrumpiert, was ja schon angedeutet wird, dass er das versuchen wird, weil er sagt ja, Celebrimbor, schmied hier Ringe für Menschen, er sagt nichts von Zwergen übrigens, Und das kann ja nicht, also anscheinend war er schon vorher da und hat sich schon irgendwie, also das macht für mich noch wirklich wenig Sinn irgendwie, aber ja.
Aber ganz kurz zu diesem Kult, es ergibt tatsächlich Sinn. Er stellt sich ja Annatar, oder stellt ja Annatar vor, dass er, dass Celebrimbor sich mit dem Hexenmeister verbündet hat. Der Hexenmeister ist ja Sauron, das weiß Annatar ja. Wahrscheinlich
Adar.
War,
Adar,
ja. Genau.
Der Uruk.
Adar, genau, der Uruk-Vater. Und das weiß der ja. Also es könnte durchaus sein, dass tatsächlich schon im ersten Zeitalter er dort einen Kult aufgebaut hat und denen ja auch die Magie gelehrt hat, weil die können ja offensichtlich Magie nutzen. Und dass sie dann wissen, auch wenn sie dem da eine Krone in den Rücken gesteckt haben,
und
der
ist wird
wieder auferstanden sein, weil die wahrscheinlich am meisten über ihn wissen. Das könnte natürlich im Endeffekt eine Erklärung dafür sein. Ist jetzt gerade nur eine Theorie, die mir durch den Kopf kam, aufgrund dem Unsinn, den
ich finde die aber gut. Ich finde die gut.
Also das wäre natürlich eine Sache, wie es funktioniert, dass es vielleicht auch nur in Teilen von Runen so ist, dass er sich da diesen Kult schon aufgebaut hat und dass es dann später verstärkt wird, wenn er wieder zurückkommt. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass, also in der Einblendung stand ja nicht Runen, da stand ja Westrun.
Genau.
Was passiert in Ostrun?
Genau, das wird ja auch explizit nochmal sondiert. Deswegen denke ich, das ist ganz gut.
Stimmt, das ist auch einer dieser guten Punkte. Normalerweise, also du kriegst ja zumindest mit, wo sind die Sachen und da teilweise auch sehr präzise, wo sind die Sachen. Ist mit der Zeitlinie nicht ganz so. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und interessant ist ja auch, und ich frage mich, was ist dieser Unterschied? Weil im Endeffekt so, Nori und der, sagen wir mal, Istar, welcher das dann am Ende auch möglicherweise sein mag.
Das ist Saruman am Ende.
Werden ja verfolgt. Sie kriegen das auch mit. Sie stellen eine Falle.
Sind einfach beides die blauen Zauberer, die sich da einfach überhaupt nicht grün sind.
Sorry. Ja. Ich find das sehr farbenfroh ausgedrückt.
Ja. Farbenspiel.
Ein Istar sieht rot.
Ich glaube immer noch, der Typ, ist, den du als Saruman bezeichnest, ist kein Istar.
Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht, wer weiß, ne, vielleicht müssen die alle erstmal irgendwie eingenordet werden, was deren eigentliche Aufgabe ist. Und vielleicht hat das ja was mit Sauron, also Sauron-Suchen zu tun. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und Pseudo-Saruman oder so weiß das schon und weiß deswegen so, ihr müsst Sauron finden und ansonsten ist es der andere und er sagt ja auch, bringt den zu mir. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen heuert er ja diese Kopfgeldjäger-Verschnitte da an. Die erinnern mich so ein bisschen an die Sandmenschen aus Star Wars.
Aber die können ja nicht von dem geschickt worden sein, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es den einen und den anderen. Und ich würde das eher so verstehen, nicht, es gibt, also vielleicht ist der eine und der andere auch der Stranger, also der Meteor-Man und dieser Typ in dieser Festung.
In welcher Festung?
Nee.
Und das macht ja keinen Sinn, weil
es geht da speziell um.
Du meinst in dieser Sandfestung, ne?
Ja.
Es geht ja speziell um Sauron und das ist für
und
mich keine Spekulation.
Das heißt,
ja gesagt,
also gehen wir mal von folgendem Szenario aus. Der Typ, der in diesem Tempel in Westrun sitzt, der weiß, zwei werden kommen, mindestens. Ja? Und der weiß, eine ist Sauron und der weiß aber, da der das nicht war, ist das ein Istar. So, woher sollte der wissen, dass ein Istar kommt? Wenn er selber ein Istar ist, weiß er vielleicht, dass er mit mehreren losgeschickt wurde, um Sauron zu finden. Das würde Sinn ergeben, dass er sich auf die Suche nach Sauron macht und es würde Sinn ergeben, er weiß daher, dass das ein Istar ist. Und es ist wichtig für ihn, den zu finden. Wir wissen noch nicht, aus welchem Beweggrund. Gut, die Methodik, die gewählt wird, ist fragwürdig.
Das ist wahr. Das ist aber ein Punkt, der, da kommt es jetzt stark auf die rechte Lage an. Ne? Sie haben ja dafür, also für die ganzen anderen Schriften eigentlich keine Rechte. Sie haben das in Teilen aber benutzt, zum Beispiel bei dem Seeungeheuer. Das heißt, ab und zu können sie das, weil da gibt es ja nochmal so Sondervereinbarungen. Das würde dafür sprechen, dass das vielleicht doch, dass wir jetzt gerade in dieser zweiten Folge die beiden blauen Zauberer gesehen haben, die ganz komisch da unterwegs sind, aber in irgendeiner Form da gerade zueinander finden.
Ja.
Könnte sein, weiß ich nicht. Ja.
Das
aktuell
wird
auf jeden aufgebaut Fall ist es Gandalf gegen Saruman. Das,
ja, aktuell
aber vielleicht tricken sie uns in dem Fall ja wirklich mal einigermaßen geschickt.
Ja, möglich, ja.
Weil im Endeffekt, also, es muss denen doch endgültig klar, also es muss denen doch von vorne, also eigentlich müsste denen von vornherein vieles klar gewesen sein. Es war nicht so vieles klar, wie man hätte annehmen können oder wollen.
Müssen.
Aber die können ja da keinen Gandalf hinbauen.
Aber wir können uns jetzt darauf einigen, Meteormann wird demnächst Dumbledore genannt, weil irgendwann wird
Hatte Thorsten Dumbledore nicht umgebracht?
Ah ja, warte. Okay.
Aber um nochmal zu Nori und dem Meteor-Man zurückzukommen, so die merken irgendwann ja, sie werden verfolgt. Und dann ist das einfach Maxi, die denen hinterher ist. Ich hatte mich ehrlicherweise in der ersten Staffel schon gewundert, dass sie nicht mitgeht, weil warum die ganze Staffel aufbauen, um das nicht durchzuziehen. Ich persönlich fand es sehr schade, dass Zadok gestorben ist. Ich fand den unterhaltsam. Nicht, dass der irgendwie großartig was mit der Story oder sonst irgendwas zu tun hat, aber ich fand den unterhaltsam, ja. So ein grumpeliger, alter, kauziger Typ. Nette Erweiterung. Gut, das ist, manche hier würden jetzt vielleicht sagen 0815 und vorhersehbar, dass die da irgendwie ausschließt, aber auf jeden Fall gehen sie zu dritt weiter. Und sie werden ja, und das ist wieder so ein Ding, was halt viele Fragen aufwirft. Dieser Saruman-Verschnitt in der Festung in Westruhn wirkt ja offenbar irgendwie so eine Blutmagie, weil ein Priester und Priesterin hat ja hier die Hände aufgeschnitten und geblutet. Ja. Um
das Blut, das wir vergossen haben,
hier diesen Hauptpriester oder die Hauptpriesterin zurückzurufen, die eigentlich vom Meteormann zerstört wurde.
Wie auch immer. Ja, so wäre es rund. Also im Rahmen des, des Eckigen.
Und ja, du hast es halt nicht geschafft und so weiter. Ja. Und dann kommt ja dieser Typ mit dieser Maske und sagt ja, befreie mein Volk irgendwie von dem Fluch oder was auch immer. Mhm. Oder Plage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was gesagt wurde. Nee, auf jeden Fall.
Den Wunden.
Oder von den Wunden, ja. Sollte auf jeden Fall von irgendeinem Leid befreit werden. Und er ist halt bereit dafür, den Typen hinzubringen und sagt auch, wie er das machen möchte. Was ich auch sehr schlüssig fand. Weil der erste Gedanke war ja, als Sterblicher irgendwie in Istar, dann wissen wir zu dem Zeitpunkt, es wird davon ausgegangen, der Istar ist irgendwie gut. Weil ansonsten hätte er ja kein Problem damit, dass diese Haarfüße irgendwie massakriert werden. Ja. Ergo nehme ich mir die Haarfüße, um den Istar halt zu erpressen. Ja. Ziemlich guter Plan. Was sind denn das für Typen? Und der reitet, also der ritt ja mit dieser schwarzen Fahne, wo so ein Augensymbol drauf war. Ja. Also, was ist das?
Ja, dieser, das nennen wir es mal, Kult hat irgendeine Verbindung zu Sauron. Und das ist ein Punkt, der einen halt zum Beispiel, also,
aber
das
dieser,
ist komisch
dieser,
mit
dieser Maskenreiter, ja. Der hat ja dieses Auge und dieser Kult hat auch irgendein Wissen oder Verbindung. Was?
Ja, aber dieser Kult und dieser Maskenreiter, das ist ja irgendwie eine Suppe, so im Großen und Ganzen. Das scheint alles irgendwie auf diesen anderen Zauberer da, oder ich nenne es jetzt Zauberer, ich weiß nicht, was es ist, ne, aber,
ja, aber
auf das hinzuzugreifen.
Aber dieser Kultzauber oder oberste Kultzauberer oder so, nennen wir den einfach mal so, also der muss, der scheint ja nicht so endfreundlich zu sein, auch zu diesem ich nenne es jetzt einfach mit, zu diesem Volk, dem der Reiter da angehört mit den Masken, weil die scheinen ja zu leiden, er scheint das beheben zu können, macht das aber offenbar nicht.
Er ist ein böser Hexenmeister, Punkt. Gehen wir weiter.
Also dafür, finde ich, wirkt er eher sehr mächtig, für so einen Menschen, der so ein bisschen Magie da gelernt hat.
Ja.
Aber von wem hat er das gelernt? Von Sauron? Okay.
Vielleicht. Ja gut, ne? Also,
weiß es nicht.
Ne? Wissen wir nicht, können wir noch nicht nachvollziehen.
Diese, ich nenne sie jetzt einfach mal diese Jäger oder diese Maskenjäger scheitern ja damit, die quasi einzusacken. Mhm. Und das ist dann wieder eine Szene, wo ich so ein bisschen...
Wo die Macht außer Kontrolle gerät.
Hin und her bin. Also, dass die Macht wieder außer Kontrolle rät, was sich ja davor schon durchgezogen hat. So dieser Baum, der eigentlich Früchte tragen sollte, die wird halt explodiert. Daraus kommen dann irgendwie Kakerlaken, ja. Irgendwelche Insekten. Davon können sie dann sich zumindest gut ernähren. Also, die eigentliche Quest ist so quasi gelungen, Essen generieren, aber doch nicht so richtig. Und an diesem Brunnen wird ja diese Gigant, also findet er diesen Stab, der an diesem Brunnen hängt, das scheiß, also als ob das vorherbestimmt gewesen wäre, dass er zu diesem Brunnen kommt.
Naja gut, dass er für wahrscheinlich Visionen und, hat, weil er sagt, ich habe davon geträumt,
dass
er
wohl Vorhersehung.
Ja, aber auch da ist wieder die Frage, so wie kommt dieser Stock dahin? Und dann macht er diesen mächtigen Sandsturm und dieser Stock wird einfach geschreddert. Und da habe ich mich dann an die Extended-Version vom dritten Teil so ein bisschen erinnert, wo Gandalfs Stab vom Hexenkönig so weggeschmolzen wird.
Ich glaube, das war das war irgendwie Absicht, dass das ähnlich aussieht.
Ja, möglich, aber.
Also, es soll einfach nur zeigen, wie viel Macht er einsetzt, wahrscheinlich.
Und
also,
dieser Sandsturm gerät völlig außer Kontrolle und ohne den Stab scheint er den ja auch irgendwie nicht so ganz unter Kontrolle zu kriegen und Nori und Maxi fliegen halt einfach
weg.
Ja, Zauberer von Oz. Die sind im.
Ja. Also wirklich. Da, die erschlagen gerade eine Hexe mit dem Haus und dann gibt es richtige Probleme.
Mit einem Brunnen.
We are not in Ruin anymore. Also, das ist.
Das werden wir jetzt erst
das
sehen.
Das ist eine sehr locker, die landen bei Bombardil in der Hütte, aber.
das werden wir nicht
so. Also, Spoiler, es gibt Vorrat, falls ihr es nicht hören wollt, aber wir werden ja Bombardil noch sehen. irgendwie müssen die da hinkommen. Und das ist wirklich weit weg von da.
Aber das wäre gut. Ja gut, niemand sagt, das bombardiert ja,
also
mal.
Also er sagt, er ist die ganze Zeit da geblieben.
Folgende Hypothese drängt sich mir gerade auf. Meteor-Mann hat schon an einer ganz anderen Stelle versucht, seine Macht irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, hat dabei irgendeinen Gesteinsbrocken ins All geschleudert, dummerweise mit sich drauf, ist dann einfach in Mittelerde runtergekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Eigentlich kommt er aus Star Wars.
Ja, da kommt einiges aus Star Wars, da bin ich mir sicher.
Aber zu einem Punkt würde ich gerne noch kommen, auch wenn das, keine Ahnung, vermutlich die letzten 10 Minuten ultra durcheinander waren. Hoffentlich konntet ihr uns einigermaßen folgen.
Wenn ihr die Folge gesehen habt?
Ja, wenn ihr die Folge gesehen habt, dann fällt es euch auf jeden Fall leichter, als wenn ihr die Folge nicht gesehen hättet. dass Poppy wiederkommt und so klug war, die Sachen von Zadok also aus dem Buch einzusacken und auch erkennt, so Moment mal, dieses Wanderlied, was da war, das ist vielleicht hier eine Wegbeschreibung für dieses Land, weil die Haarfüße schon seit Ewigkeiten auf ihre Schritte achten und niemand den Weg verlässt und außer du hast den Fuß kaputt, dann wirst du zurückgelassen. Das finde ich, also ja, natürlich kann man sagen, so muss das so sein, aber ich finde das eigentlich cool gemacht. So die
ja, das ist okay. Also das finde ich okay. Das finde ich wirklich okay. Das ist einer der wenigen Lichtblicke in diesem ganzen Haarfußstrang.
Und es hebt sie ein bisschen von der ersten Staffel ab, wo sie halt super flach einfach nur Noris Sidekick war.
Aber da wurde es auch schon eingeführt, dass sie immer bei Zadok ins Buch guckt und so weiter. Mhm. Also das gab es ja schon und deswegen war es eigentlich klar, sie ist.
Das kommt gerade trotzdem noch mal so ein bisschen mehr raus und das finde ich gar nicht so grundverkehrt.
Ja, ist auch okay.
Also irgendwie so die Charakterschärfung finde ich im Großen und Ganzen gelungen in diesen beiden Folgen.
Ja.
Ich glaube, wir haben nicht großartig was. Doch, haben wir. Wir haben die Zwerge vergessen.
Wir haben einen ganzen Plot vergessen. So, jetzt komme ich. Ganz ruhig. Also, wir wissen alle, die erste Folge können wir komplett streichen. Die ist völlig schlecht, die ist völliger Mist, da kommen keine Zwerge vor. Und
hast du die überhaupt gesehen, die erste Folge?
Ich weiß nicht.
Augen
zugemacht, ich habe lieber geschlafen, als den Schund zu ertragen. Nein, aber das Beste schon aus der ersten Staffel waren die Zwerge und es kommt wieder. Die Zwerge haben einfach einen geilen Plot, die Charaktere sind richtig zwergig dargestellt, die sind nicht blöd, sie sind klug an für sich, sind aber auch sehr getrieben von ihrem
zwergig sein.
Also, zwergig sein von
das
ihrem
Das ist ein typisch zwergischer Konflikt. Es will sich niemand entschuldigen und beide schweigen sich an.
Und Daisy sitzt da in der Mitte und geht erst zum einen, dann zum anderen
dieser,
und sagt,
ihr
seid halt einfach beide stur. Ja. Das habt ihr halt gemeint.
Als wärt ihr Vater und Sohn.
Ja, genau, als wärt ihr Vater und Sohn. Ich liebe wirklich alles an dem, dass das mit den Erdbeben jetzt so losgeht und so, finde ich auch in Ordnung.
Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie da jetzt so irgendwann zeitnah so eine Balrog-Geschichte draus machen. Das fände ich schade.
Das wäre mir zu früh,
Das wäre zu früh. Die Zwerge werden ja auch noch gebraucht, auch für Region. Und ich fände es schade, wenn das jetzt so kommt. Ich fürchte aber, es wird irgendwie so kommen.
Aber
ich finde den Zwergenplot wirklich gut. Also wie es jetzt dargestellt war, das war alles super. Mir ist nur ein Gedanke gekommen. Es wäre, glaube ich, noch besser gewesen, wenn wir nicht zwei Durins gehabt hätten. Einfach aus dem Grund, ist eigentlich egal wie rum, aber dass das natürlich in der Beziehung zwischen den beiden immer noch mal was verändert. Wenn der eine Durin ist, weil er der Nachfahre des, also der, die, nee, nicht der Nachfahre, die Reinkarnation des Zwergenherrschers ist und der andere nur ein normaler König oder Prinz oder so. Das wäre noch mal, hätte da noch mal ein bisschen mehr Schärfe reinbringen können.
Ja, okay. Ich glaube, das hätte man aber viel mehr erklären müssen. Da hat man lieber die Zeit für die guten Sprüche und den,
Ich finde es auch so, wie es gemacht wird, wirklich gut. Es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass Durin der Vierte, also der Jüngere, quasi Elrond irgendwie zu Hilfe kommen wird. Darauf baut sich das,
Nee, nicht Elrond. Jetzt ist er ja eingeladen worden erstmal von Celebrimbor nach Eregion.
Und da wird er feststellen, das wird angegriffen, denke ich mal. Und da wird es zurückgehen und dann werden die Zwerge diskutieren, was sie machen. Und da wird dann bei rauskommen, wir unterstützen die So eine Geschichte wird das werden, denke ich.
Das denke ich auch. Ja. Aber ich hoffe einfach, also bei den Zwergen brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Die Zwerge sind einfach top, wie sie sind. Ich liebe es. Ich persönlich sage, das mit dem Gesang, was ja jetzt auch nochmal wieder in der zweiten Folge dargestellt wird, ich finde, das ist eine Bereicherung für die Zwergenlore, weil ich es einfach so, die haben diesen Steinssinn, das einfach mal so ein bisschen weitergedacht, ein bisschen geiler gezeigt.
Ja.
Also finde ich super.
Also ich glaube, der Konflikt, der sich da aufbauen wird, ist, helfen die Zwerge der Außenwelt oder kümmern sie sich um ihren eigenen Berg? Weil auch das wurde ja schon angedeutet, dass da Probleme kommen werden. Das werden noch nicht die letzten sein, da wird noch mehr einstürzen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dafür werden, da werden sie sich entscheiden müssen, was sie quasi, was ihnen wichtiger ist. Und das kann eine gute Storyline werden. Ich fürchte aber, um den Steffen so ein bisschen zu deprimieren, wir werden, also es wird nicht viel Screentime für die Zwerge in dieser Staffel geben.
Ja, das kann das, nicht, weil dafür, ja, dann würde zu viel passieren. Das, ja, ist richtig.
Es wird auch nicht ganz so wenig geben. Und ihr beide greift, also du sagst, Zwerge sind super geil. Ich muss sagen, mir gefällt der Zwergenplot auch. Und Tim ist sehr in der Zukunft unterwegs. Ich würde gerne einfach nochmal zu dem kommen, was wir jetzt aus der Folge schon rausbekommen haben. Nämlich einmal dieser Konflikt zwischen Durin und Durin. Bleibt verhärtet, also es ist klar, es ist völlig starr, der eine Berg bewegt sich nicht zum anderen Berg, so, und
beide wissen, dass sie Fehler gemacht haben, und genau, beide geben es aber nicht, wollen es dem anderen, genau, nicht sagen.
Und das wird sich auflösen über die Bedrohung der Elben in Eregion. Ja. Ich denke, irgendwie.
Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Was ich super interessant finde, ist erstmal, wir lernen Narvi kennen.
Stimmt.
Wir lernen Narvi kennen, das ist ein Ingenieurszwerg, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, oder Steinmetz, was auch immer, der später, also das wissen wir halt aus der Lore, die Tore von Moria zusammen mit Celebrimbo fertigen wird. Und von Celebrimbo, das vielleicht an der Stelle noch erwähnt, haben wir nicht gesagt, er in Anführungszeichen erfindet Isildin mit dem letzten Stück Mithril, was er noch hatte. Es gibt ja eine große Verwüstung in Moria, wegen Erdbeben, Einstürzen, alle Lichterspiegel sind kaputt, die Ernte verrottet einfach im Dunkeln, und sie kriegen das nicht richtig und sicher gelöst mit allen ihren Möglichkeiten und müssen jetzt halt unsicher diese ganzen Schächte freigraben. Für mich ist nicht ganz klar, Narvi geht davon aus, irgendwo fern von uns ist ein Feuerberg ausgebrochen und deswegen hat sich die Erde verschoben und deswegen ist uns das passiert. Würde für mich auf der einen Seite Sinn ergeben, gerade wenn man davon ausgeht, oder diese große Umwälzung von den Südlanden hin zu Mordor, einem bösen Land, einem schlechten Land, dass es halt eine negative Auswirkung auf die ganze Welt erstmal hat.
Ich finde das schon schlüssig irgendwie eigentlich.
Das ist okay für mich. Ich frage mich, ob da vielleicht noch irgendetwas anderes hinterstecken könnte, was uns noch nicht gewahr wird.
Deswegen sage ich ja, ich fürchte, dass da noch irgendwie ein Balrog oder sowas zu sehen sein wird.
Ich glaube, der Balrog käme zu früh, weil um an den Balrog zu kommen, also erstmal.
Brauchen sie ja eigentlich erst die Ringe, ist völlig klar. Genau. Das ist ja der Punkt, dass sie werden gierig wegen der Ringe und graben den deswegen aus.
Ich glaube nicht, dass die das, also ich hoffe, sie packen es nicht in die zweite Staffel, das wäre zu viel Stoff.
Viel zu früh.
Und die Numenore haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen. In zwei Folgen, es sind noch 6 Folgen und wir müssen die Numenore nochmal irgendwann sehen.
Die waren im
Trailer. Wissen aus dem Trailer auch, da kommt nochmal was.
Ja.
Aber deswegen Narvi finde ich interessant. Dass der eingeführt wurde, dass Isildin entdeckt wurde, finde ich interessant. Und ich denke eher, dass es so ist. Es kann sein, also Elrond wird nach Eregion, vermutlich ist es so, dass das angegriffen wird. Elrond, Galadriel mit dieser auch im Trailer gesehenen Elbenschar, die auch vermutlich eine Episode Gefahren zu durchstehen haben oder so, werden sich irgendwann in Eregion treffen. Da wird dann Elrond auch aus dem Trailer irgendwie sagen, so du,
kann sein, dass brauchen das jetzt hier, sogar kommt, ne?
Wir brauchen hier Krieger. Und ich kann mir vorstellen, dass aus Dankbarkeit dann beim Aufbau des zerstörten Khazad-dûm geholfen wird von Seiten der Elben und dass in dem Zuge dann möglicherweise die Tür geschaffen wird. Und
das wäre denkbar. Ja,
dass das eher die Aussicht ist, die fürs Erste.
Halt, wobei die Tür ja eigentlich
gar nicht so sehr das
zwischen Eregion und den Zwergen gedacht ist. Ne? Aber gut, kann natürlich anders umgebaut werden. Ja.
Um da den Blick in die Zukunft zu wahren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eher so kommt.
Ja, denkbar wäre es. Ja.
Also ich freue mich auf alles, was die Zwerge noch bringen.
Und auch
und ich will endlich Zwerge kämpfen sehen.
Das werden wir, glaube ich, diese Staffel noch, wird das passieren. Die werden, Folge 7 oder so, denke ich mal, werden wir kämpfen.
Also ich kann mir vorstellen, dass die nächsten 2 Folgen sich dann tendenziell eher um den Zauberer-Plot und dann halt um die Numenora, beziehungsweise um
Numenora
die
haben
noch,
wir gar nicht gesehen.
Noch
und das ich sag mal, der 7 Ringe wird jetzt kommen. Deswegen sind die Zwerge auch eingeladen worden.
Ja, diesseits der Südlande, da sind ja immer noch ein paar Leute unterwegs, ne? Zum Beispiel Arondir oder so ist ja nicht nach Numenor, aber auch nicht nach Eregion oder Lindon.
Nee, genau wie Isildur, den wir ja auch wiedersehen werden. Spoiler.
Ja, Spoiler-Alarm. Isildur, der eine Zeit lang später dann immer noch am Leben ist, hat möglicherweise das Feuer überleben können.
Nein, der ist tot. Das ist Isildur der Zweite, das sagen sie uns nur nie.
Gut.
Ist das
also,
Isildur?
Ist egal, mir gefällt es bisher besser als die erste Staffel. Ich finde, dass an einigen Punkten, die sie schlecht gemacht haben, wirklich konstruktiv angesetzt wurde.
Ja.
Es sind Sachen auch konsequent weitergeschrieben worden im Charakter selber mit im Großen und Ganzen Verbesserung. Ich hoffe, dass sie es noch ein bisschen höher gesteckt kriegen und dass wir das auch bei anderen Charakteren zu sehen kriegen. Aber an sich bin ich durchaus guter Dinge.
Ja, also ich würde wirklich sagen, wie ich habe ja gesagt, zwei Dinge sind für mich entscheidend. Das eine sind die Ringe, das andere ist Sauron, damit wird es stehen und fallen. Bei Sauron bin ich wirklich optimistisch, dass sie das vernünftig hinbekommen. Bei den Ringen sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Da ist irgendwie noch großes Chaos. Und auch da hängen die Elben so viel mit ihren Problemen, die sie nach wie vor haben, auch wenn an einigen gearbeitet wurde, ja, drin. Ich glaube, es wird ganz stark darauf ankommen, wie sie diesen Konflikt ausbalancieren und wie sie da auf den beiden Feldern.
Ja, und dass Meteor-Man nicht Gandalf ist.
Ja, das ist jetzt ein persönliches Ding, aber natürlich fände ich es irgendwie auch. Das, also ich hatte das Wort schon gesagt, billig.
Also ich bin ursprünglich hingefahren und habe gedacht, das wird jetzt ein ganz großer Mist. Wir werden danach keine Lust mehr haben. Ich bin positiv überrascht, vielleicht weil ich auch so wenig erwartet habe und freue mich wirklich jetzt auf die nächsten Folgen.
Ja, ja, ich denke, so viel mehr gibt's auch nicht zu sagen an der Stelle. Ganz lieben Dank, also wenn ihr jetzt nichts mehr habt.
Wir können vielleicht noch kurz sagen, wie es jetzt weitergeht. Also es waren jetzt die ersten beiden Folgen, die wir hier für euch kurz zusammengefasst haben.
Ihr kennt uns.
Ihr findet die kommenden Tage für Folge 1 und 2, weil das war ja eine Doppelfolge, noch eine Kurzzusammenfassung bei uns im Feed, die wir für euch die Tage noch aufnehmen. Und ihr werdet natürlich auch noch ein Review zur dritten Folge bekommen. Das auch zeitnah. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, ist das schon draußen. Je nachdem, wann ihr es hört.
Gut möglich. Und an der Stelle sei gesagt, wir nehmen dann jetzt jede Woche quasi eine Folge zur aktuellen Folge der Amazon-Serie dann auf und mit vielen, vielen interessanten Gästen, auf die wir uns wahnsinnig freuen. Ich habe richtig Bock.
Da habe ich tatsächlich auch voll viel Bock drauf. Und ich dachte eigentlich ursprünglich, ja okay, wenn das jetzt kompletter Mist wird, dann trifft man sich einfach mit coolen Leuten und spricht dann einfach cool über irgendwas, was eigentlich Quatsch ist.
Aber es verspricht wirklich vielfältig und interessant zu werden.
Ja, ja, das sowieso auch schon allein wegen der Gäste, die kommen.
Ja. Ja, also ganz lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, Extended Versions, gerade aktuell, vielleicht aktueller denn je, schaut die Amazon-Serie und hört gerne bei uns rein, begleitet uns auf dem Weg, wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik etc. habt, immer her damit über die Website, Instagram etc. Wir kümmern uns drum und ja, an der Stelle nochmal danke an euch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Eine Hör die Ringe Produktion 2024.